Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Good Cars. Heute mit einem tiefen Griff ins Klo. Ich glaube, so kann man das richtig gut anmoderieren. Ich rede mit Malte Schremmer von Goldeimer. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Goldeimer macht Klopapier. Goldeimer macht auch Trockentoiletten. Goldeimer macht aber auch noch ganz viele andere Sachen. Vor allem enttabuisieren sie das Thema Kacke. Kacke, Scheiße, Pupu, Wurst. Viele unterschiedliche Worte für das gleiche Thema. Gesellschaftlich nicht unbedingt kompatibel. Auch kein gutes Gespräch für das Sonntagsessen mit der Familie. Aber warum eigentlich nicht? Also warum reden wir nicht häufiger darüber, was mit der Wurst passiert, wenn wir sie das Klo runtergespült haben? Was wird eigentlich daraus? Und wie ist das in anderen Ländern? Und warum verdammte Scheiße ist das eigentlich so, dass jedes Jahr 400.000 Kinder unter 5 Jahren wegen mangelnder Hygiene an Durchfall sterben? Das muss doch nicht sein. Malte hat da mit seinem Team von Goldeimer ein paar richtig gute Ideen und die sind auf einer echten Mission. Kein leichter Kampf, kein leichtes Thema und umso wichtiger, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und diesen Podcast von vorne bis hinten durchhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich glaube, das ist eine gute Folge, um die auch mal sitzend auf der Toilette zu hören. Das ist dann die erste Folge, die ich so empfehlen würde. In jedem Fall, erzähl deinen FreundInnen davon, dass du diese Folge gehört hast. Erzähl vielen Leuten von Goldeimer. Erzähl noch mehr Leuten von diesem Podcast. Je mehr Leute ihn hören, desto besser für uns alle und so tolle Geschichten wie die von Malte. Viel Spaß. Los geht's. Herzlich willkommen, Malte.
Hi.
Ich freue mich mega, dass du da bist, dass wir das jetzt eingetütet haben, dass du jetzt hier bist, vor Ort, live.
Live.
Und Farbe. Folgende Einstiegsfrage für dich. 10 Wörter für Scheiße, die dir aus dem Stegreif einfallen.
10 Wörter für
Scheiße? Keine Frage, ist eine Aufgabe.
Oh, Kacke, Wurst. Mit solchen Sachen überforderst du mich. Ich bin da immer sehr schlecht in spontan
Reaktion. Wenigstens die Hälfte.
Flitzekacke. Es gibt da halt diese Metaphern, Bob in die Bahn und also Bob aber in die Bahn. Der stresst mich zu sehr.
Okay, worauf ich hinaus will ist, mir ist in einem Gespräch, das ich mit dir gehört habe, über das wir gerade eben auch gesprochen haben, ist mir was aufgegangen. Es gibt eigentlich umgangssprachlich kein gutes Wort für Kacke.
Also, doch, umgangssprachlich gibt es extrem viele Wörter für Kacke. Also nur, es gibt zwischen Fäkalsprache und wissenschaftlicher Sprache nicht diesen Sweet Spot, wie man es im Alltagssprech gebrauchen kann.
Was wäre denn deine Empfehlung als absoluter Experte für das Thema?
Also mittlerweile, ich verwende häufig das Wort Scheiße oder Kacke. So, manchmal ist es mir aber auch zu derb. Und dann sage ich manchmal auch ganz gern Biomasse. Weil das ist es so. Und wir sprechen ja auch von unserer Kompostanlage, von unserem Biomassehof. Und wir verwerten Biomasse, sodass du halt so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauskommst und halt eher über Stoffströme und so sprichst.
Aber in keinem Fall Abfall.
Nee, ist kein Abfall. Ist ein Wertstoff. So, ne? Und ansonsten gerne Fäkalien. So, menschliche Fäkalien, weil es klingt immer doof. Also ich bin
Stuhl.
Exkrement. Also, Exkrement. Guck mal, du hast die 10 Wörter. Aber ich bin bis heute, glaube ich, mit der Frage, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder auch nicht weiß, wer sitzt mir gerade gegenüber, wie locker nehmen die das Thema, immer ein bisschen überfragt, wie ich es jetzt nennen soll und darf. So.
Woher kommt das, dass wir damit so eine Berührungsangst haben? Also ich meine, wir alle sitzen, Frauen wusste ich auch nicht, statistisch seltener als Männer, regelmäßig auf dem Top.
Mhm. Ja, anatomische Gründe.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das irgendwann mal gelesen, habe es mir gemerkt und fand es dann irgendwie, ist ja hängen geblieben. Aber warum ist es so ein tabuisiertes Thema? Hast du eine Ahnung?
Na, ich glaube, es hat historisch sehr viel mit Ekel zu tun, mit der Verbreitung von Krankheiten, mit Dingen, also mit denen du dich halt nicht sonderlich gerne beschäftigst. So, ne? Also einer meiner Lieblingssätze ist halt so, wir können noch so viel gute Promo für Goldeimer und für unsere Arbeit machen. Es wird nie eine Kugel Eis sein, nach der die Leute irgendwie lechzen, so, sondern immer ein Thema, zu dem man lieber auf Abstand geht. Das hat ja auch gute Gründe. So, ne? Also menschliche Fäkalien enthalten Krankheitserreger und ich glaube, das ist einfach sozial so gelernt. Und die Art und Weise, wie wir auf Klo gehen, befeuert das ja noch. Mhm. Also wir werden so sozialisiert. Also wir nennen es Flush and Forget. Du gehst auf Toilette, dann wischst du deinen Hintern ab, bist fertig, dann spülst du. und dann ist es weg aus den Augen, aus dem Sinn und du weißt gar nicht so genau, was damit passiert, wo landet das. Und ich glaube einfach, da sind über sehr lange Zeiträume sehr viele Strukturen informell etabliert worden, die das ganze Thema einfach aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden lassen. Und deswegen gibt es da keine Wörter für. Ne? Also ich meine, du kennst das Wort Schmeißfliege.
Ja.
Da wurde ja auch ein M reingedichtet. Das ist halt die Scheißfliege, so, die halt kommt, wenn du auf deinem Kompostklo irgendwie im Kleingarten oder so sitzt, die dann halt sich von der Biomasse irgendwie angezogen fühlt. Und im Endeffekt ist es halt ein Euphemismus, um nicht über das zu sprechen, über das eigentlich gesprochen werden sollte. So. Aber was soll denn eine Schmeißfliege sein? Das ist...
Ich weiß, was eine Schweißfliege ist.
Schweißfliege, Schmeißfliege. Also für mich ist eine Scheißfliege. So.
Also ich bin ja quasi Hobby-Experte, was das Thema Kacken angeht. Mhm. Weil, ich erzähle die Geschichte wirklich ab und zu mal ganz gerne, als ich studiert habe, mussten wir in unserem Englischkurs einen Vortrag halten über ein frei gewähltes Thema. Mhm. Und ich habe mein Thema war Klopapier. Von daher habe ich einige Insights, was ich von damals noch behalten habe. Es wird unterschieden zwischen Faltern und Knüllern.
Ja.
Und zwar scheint das nach Nationalitäten auch unterschiedlich zu sein. Amerikaner und Amerikanerinnen knüllen, guck mal, ich habe direkt die Bewegung drin, knüllen eher, wohingegen wir falten.
Wir falten.
Genau, und auch bei den Toilettenbeschaffenheiten gibt es riesengroße Unterschiede. Du hast eben gesagt, bei den Deutschen, ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen, wir haben ja manchmal noch diese Ablagefläche.
Den Flachspüler, ja. Den Flachspüler. Eine große Errungenschaft, die leider immer mehr verschwindet.
Ja, dass man nochmal kurz gucken kann.
Ja, also dein Stuhl sagt ja auch sehr viel über deinen Gesundheitszustand
so
aus.
Nämlich. So nämlich. Ja. Wohingegen an anderen Orten eben nicht so ist. Super spannendes Thema. Was passiert denn, also du hast es jetzt eben schon kurz angerissen, was passiert denn damit eigentlich? Also jetzt ist es weggespült und dahinter scheint sich ja irgendwie ein schwarzes Loch aufzutun, was damit passiert mit der Biomasse.
Ja, also wir haben da über, ich sag mal, einen Zeitraum von 200 Jahren ein sehr ausgeklügeltes System entwickelt. Das ist die Kanalisation. So, die ist entstanden durch den Verstädterungsprozess. Also ursprünglich wurde die Scheiße halt einfach in den Fluss gespült. Da gab es dann irgendwann Probleme wegen Verunreinigung, wegen Gestank etc. Deswegen wurde eine Kanalisation gebaut. Dann irgendwann auch unterirdisch von der Kanalisation wurde das Zeugs erstmal aus der Stadt rausgeschwemmt. Das hat dann den umliegenden Landwirten und der umliegenden Bevölkerung logischerweise nicht gefallen. Daraufhin wurden Kläranlagen gebaut, die das ganze Material quasi aufbereiten, verschiedene Klärstufen mit einbauen, dass das Wasser wieder gereinigt wird und wieder in den Kreislauf integriert werden kann. Und dann bleibt Klärschlamm übrig. So, das ist einfach eben Toilettenpapier, Fäkalien, sonstige Rückstände. Und dieser Klärschlamm, der wird getrocknet und dann in LKWs abtransportiert und in sogenannten Klärschlammverbrennungsanlagen thermisch verwertet, also verbrannt. So, und das ist quasi der Pfad, den unsere Fäkalien nehmen. Und das ist kein cooler Pfad, weil du eigentlich in jeglicher Hinsicht hast du Verluste, sag ich mal, ne? Oder Kontamination. Also du verunreinigst Wasser, du spülst mit Unmengen an Wasser das erstmal weg. Die Nährstoffe, die menschliche Fäkalien enthalten, sind irreversibel verloren nach einer Verbrennung. Die Verbrennung setzt wiederum Emissionen frei. Das ist eigentlich eine Erfindung aus den letzten 200 Jahren, die wir ja mit Goldeimer versuchen, auf eine Art und Weise wieder rückgängig zu machen. Dass wir halt sagen, wir müssen weg von dieser wasserbasierten Toilettenlösung, weil sie eben nicht nachhaltig und nicht zukunftsfähig ist.
Das hatte eben echt einen Aha-Moment. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das ist auch selten dämlich, dass ich nicht drüber nachgedacht habe. Natürlich habe ich diese großen Kläranlagen noch vor Augen. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, was dann eigentlich damit passiert.
Ja, wird verbrannt.
Das wird in LKWs durch die Gegend gekarrt und dann verbrannt, ja? Das heißt, ich dachte immer, das sind so Milchwaggons, da ist nee, eigentlich Scheiße drin.
Also, wir haben das mal ausgerechnet, wenn du die Trockenmasse, also, das ist eine hypothetische Zahl, so, weil Klärschlamm hat immer noch einen hohen Feuchtigkeitsanteil, also ist generell für die Verbrennung komplett ungeeignet. Aber angenommen, du hast die reine Trockenmasse, dann hättest du eine LKW-Schlange von Berlin bis zum Vatikan.
Für so, was? So. Für einen Tag oder für was?
Im Jahr.
Im Jahr, von hier bis zum Vatikan, ja. Eine LKW-Schlange.
Unfassbar viel Scheiße, die auch täglich durch die Republik transportiert wird zu den verschiedenen Verbrennungsanlagen. Früher und auch in Teilen heute noch werden diese Klärschlämme ja noch landwirtschaftlich verwertet. Das ist aber ich glaube, ab 2028 nicht mehr erlaubt, weil der Gehalt an Schwermetallen zum Beispiel zu hoch ist, dass die landwirtschaftlichen Flächen zu stark belastet sind, so durch, ich weiß nicht, veraltete Rohre zum Beispiel.
Okay.
Und deswegen muss das alles in Zukunft verbrannt werden. Da entstehen auch um die großen Metropolen rum gerade diverse neue Monoklärschlammverbrennungsanlagen. Und
das sind demnach Verbrennungsanlagen, die nur dafür da sind, Scheiße zu verbrennen.
Ja, die verbrennen nur Klärschlamm, genau.
Wow, also für alle, die jetzt gerade zuhören, wenn bei euch um die Ecke gerade was Neues gebaut wird.
Hört euch mal um.
ist gar kein AKW. Das ist eine Monoklärschlammverbrennungsanlage.
Ja, das ist natürlich.
Das ist auch so ein richtig geiles deutsches Wort. Monoklärschlammverbrennungsanlage.
Ja. Also es ist ein super spannendes Thema, aber also aus meiner Perspektive natürlich hochproblematisch, weil du einfach sehr viel Biomasse dauerhaft verlierst. Du verlierst Nährstoffe, du kontaminierst Wasser, du verursachst CO2-Emissionen. Also diese ganze Sanitärkette, von der wir sprechen, ist nicht nachhaltig und ist auf jeden Fall nicht für die Zukunft ausgerichtet. So, und in Deutschland können wir uns das noch erlauben, weil wir noch nicht so stark mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Aber wenn du jetzt schon selbst nach Südeuropa gehst, also Griechenland,
Barcelona.
Spanien, Barcelona, so, ne, wo es immer wieder zu Wasserkrisen kommt, fragst du dich halt schon, wieso fangen wir nicht endlich mal an, ein neues Sanitärsystem zu erfinden oder wieder aufleben zu lassen, was ohne eine Wasserspülung funktioniert. So, das wäre ja schon mal ein Anfang. So, von einem städtischen Haushalt gehen ungefähr 40% für die Wasserspülung drauf. Der Rest ist irgendwie Geschirrspüler, Dusche oder so. Aber ein Großteil ist wirklich die Spülung. Und
stimmt, weil alles andere mega auf Effizienz getrimmt ist.
Ja, genau. Ne? Und das, also sehr schön und gut, wenn du beim Zähneputzen deinen Hahn ausmachst, wenn du dann 3-4 Mal am Tag deine 8-12 Liter Spülung betätigst, ist halt ein Großteil davon einfach weg. Und das nur, um etwas loszuwerden. So, ne? Und ich glaube einfach, dass das ein Zustand ist, der für einen Großteil der Weltbevölkerung, aber eben auch in Zukunft überhaupt nicht mehr darstellbar ist. Und da müssen wir an neuen Lösungen arbeiten.
Und die habt ihr?
Wir arbeiten zumindest dran, ja.
Also
wir nennen das Sanitärwende.
Sanitärwende, und damit ist nicht die Stellwand gemeint, sondern die Wende.
Die Wende, genau, wie die Mobilitätswende oder die Energiewende, brauchen wir auch eine Sanitärwende.
Braucht auch Sanitärwende, weil sonst wäre das super persönlich quasi. Wenn du deinen Sitznachbarn direkt neben dir hast, brauchst du auch Sanitärwende. Das würde ich noch ganz kurz mit dir teilen, weil auch das ist mir vorher gar nicht aufgegangen. Also ich glaube, dass das diesen Sommer durch die Medien ging, dass Barcelona anfängt, mit Schiffen Frischwasser ranzukarren, weil das eigene Wasser nicht mehr ausreicht. Mhm. Und eine Maßnahme war neben diesen Schiffen, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt rationiert nur noch Wasser zum Duschen. Aber ich habe in dem Zusammenhang nie gelesen, dass einer mal gesagt hätte, so spült mal weniger.
Nee, es wird ja auch nicht hinterfragt. Es ist einfach in der Kultur und in der Sozialisierung so fest verankert, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass es anders ginge. Und die Infrastruktur ist ja auch vorhanden, also für wassergespülte Systeme. Das ist einfach, es ist so der Standard und das kann sich auch niemand vorstellen. Also weniger duschen, kannst du dir vorstellen, zu sagen, okay, jetzt kann ich mal 3 Monate mein Auto nicht waschen oder meinen Garten nicht bewässern oder ich muss auf den Pool verzichten. Das ist ja alles irgendwie vorstellbar. Aber wenn du sagst, hey, hast du eigentlich schon mal überlegt, nach dem Scheißen nicht zu spülen? Und da gibt's eine andere Möglichkeit. Das ist ja ein völlig neues System. So, ne? Und du musst dafür ja nicht nur die Toilette, auf der du dein Geschäft verrichtest, quasi erstmal in die Haushalte bekommen, sondern du musst alles, was danach kommt, auch neu planen. Also du musst ein Logistiksystem planen, du musst das irgendwie abholen, du musst dafür Sicherheitsstandards machen, du musst Orte schaffen, wo das hingebracht wird, wo das sicher verarbeitet wird, dass es halt nicht in der Umwelt landet und. Das heißt, die Toilette ist nur an der Oberfläche das, was du kennst, wo du drauf sitzt. Für mich steckt da ein ganzes System hinter und das muss eigentlich neu gedacht werden.
Quasi wie die Kirsche auf dem Eisbecher. Ja, oder so wie das Eisbergprinzip.
Ja, oder die Spitze vom Eisberg. Also da steckt eine ganze Menge hinter. So, und da, das ist ja, also das Sanitärsystem, was wir heute kennen, das ist ja auch nicht schlecht. Das hat ja auch sehr viele Probleme gelöst. So, ne? Das hat die Cholera aus den Großstädten verbannt. Also hat sehr viele gesundheitliche Probleme gelöst und tut es auch noch heute. So, aber es bringt halt diverse andere ökologische Herausforderungen mit sich, die man eben auch nicht vergessen darf.
Jetzt hast du ja zu Hause eine Zeit lang eine Trockentoilette neben deiner normalen Toilette stehen gehabt. Wie sozial kompatibel war das?
Ja, man hat sich dran gewöhnt, ne? In meiner WG. Also ich hatte, Ich hatte auch im Keller, habe ich mal mit, ich weiß nicht, ob du schon was von einer schwarzen Soldatenfliege gehört hast, Black Soldier Fly.
Ja, das ist, so. Die haben irgendwelche ganz besonderen Eigenschaften, irgendwas zu wandeln.
Ja, die können extrem viel Biomasse in extrem wenig Zeit verarbeiten. So. Und da habe ich dann halt mal meinen Eimer mit meiner Biomasse unten in den Keller gestellt. Und also man gewöhnt sich an alles, aber es ist natürlich nichts Massentaugliches, Gesellschaftstaugliches. So. Da muss man halt an Lösungen arbeiten, die auch convenient sind, die auch eine breite Akzeptanz schaffen, weil nur durch pure Überzeugungskraft und irgendwie rationale Erklärungen wird das immer Schwierigkeiten mit sich bringen, unser Thema zu vermitteln. Also niemand würde, glaube ich, freiwillig sagen, ich stelle mir jetzt eine Trockentoilette bei mir zu Hause hin, scheißegal, ob der Komfort -10 ist oder so, ne? Also, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, wo es aber auch ziemlich viele Lösungen gibt, die jetzt nicht zwingend von uns kommen, sondern eher von Unternehmen oder aus der Wissenschaft, die sich mit so einer Sanitärwende auf Haushaltsebene beschäftigen, ne? Da hast du halt separierte Toiletten, also wo schon mal die beiden Stoffströme, also Feststoffe und Urin, voneinander getrennt werden. Das wird schon mal wassersparender sein. Du hast Vakuum-Toilettenmöglichkeiten und. Also es gibt auch tatsächlich unter anderem in der Schweiz Hochhäuser, die komplett auf ein Trockentoilettenkonzept umgestellt haben.
Als hättest du meine Frage antizipiert. Hochhäuser, die komplett mit Trockentoiletten
funktionieren. Ja, es gibt da immer wieder Pilotprojekte, die zeigen, dass das funktioniert und das geht. So. Und das muss man sich halt einfach nur vorstellen können und sich auf den Gedanken einlassen, dass es auch anders geht. Aber ich sag mal, die technischen Lösungen sind die kleinste Schwierigkeit. Das größte Problem ist eigentlich, sind die Vorurteile, die Menschen mit dem Thema verbinden und wo wir einfach versuchen, ganz stark gegen anzuarbeiten.
Okay, zu den Vorurteilen kommen wir gleich. Vielleicht hast du mich gerade eben kurz schmunzeln sehen. Ich musste an etwas denken, was ich jetzt auch lange nicht im Kopf hatte. Kennst du den Wurstfänger?
Nee. Die Kackwurstfabrik kenne ich, ja. Den Wurstfänger kenne ich nicht.
Den Wurstfänger. Also in Wohnmobilen hast du in der Regel ja eine fest verbaute Toilette, eine Chemietoilette drin. Mhm. Und die fängt erbärmlich an zu stinken, wenn du eben auch dein Festmaterial da drin entsorgst, wenn du nicht massiv Chemie reinpackst. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren jemanden kennengelernt, der meinte zu mir, nee, das Problem habe ich nicht, ich habe einen Wurstfänger. So, what? Er so, ja, es ist ein Einsatz in dieser Toilette und dann landet der Feststoff in diesem Einsatz. Und das hat er dann eben wie so einen Hundekotbeutel in einer separaten Tüte gesammelt, hat es normal entsorgt.
Also der wird dann so eingeschweißt und ja.
Der Wurstfänger.
Muss ich mal googeln.
Der Wurstfänger. Welches sind denn die Vorurteile, denen ihr am häufigsten begegnet? Also ich könnte mir vorstellen, eins ist, okay, jetzt bleiben wir bei dem Hochhaus in der Schweiz. Mhm. Das stinkt erbärmlich.
Das stinkt, es verbreitet Krankheiten, zurück ins Mittelalter. Also ne, das WC, also Water Closet, wassergespülte Toilette, wird ja auch immer als sehr fortschrittlich und progressiv betrachtet. Also, dass das, was wir eigentlich machen, rückschrittlich ist. Das sind eigentlich so die gängigen Vorurteile. Und dann natürlich unter den älteren Generationen, Nachkriegszeit, Schrebergärten, dass da wurde eben direkt mit den Fäkalien gedüngt, dass sich da halt auch wieder Krankheiten verbreiten. So. Und den Gegenbeweis muss man natürlich erstmal antreten und sagen, wir können einen hygienisch unbedenklichen Kompost daraus herstellen. So, wenn man es vernünftig macht und vernünftige Standards einhält, dann ist es völlig problemlos, aus menschlicher Scheiße wieder das herzustellen, was es eigentlich ist, nämlich ein guter Dünger.
Okay, dann, ich nehme jetzt diese ganzen Vorurteile und du sagst einfach nur ja oder nein und begründest es kurz. Kurz, stinkt's denn?
Nein.
Weil?
Du kannst es mit einer Einstreu nutzen, das unterbindet Gerüche. Du kannst es mit einer Vakuumtoilette direkt abziehen. Also,
okay, stinkt ja, nicht.
Stinkt nicht.
Verbreitet es Krankheiten?
Nein.
Weil? Ich probiere es super einfach zu machen. Weißt du, wir erklären es jetzt ganz einfach und nehmen die Scheu davor, sich zu Hause eine Trockentoilette hinzustellen.
Naja, weil der Entsorgungsweg, wenn du den vernünftig planst, kannst du da natürlich Vorkehrungen treffen, die dafür sorgen, dass du die Fäkalien entsprechend sicher transportierst und sicher verwertest. So. Das ist ja nichts anderes, wie wenn du es mit der Kanalisation wegspülst.
Und das ist auch kein Rückschritt ins Mittelalter?
Aus meiner Perspektive nicht. Es ist aus meiner Sicht eigentlich eine sehr zukunftsträchtige Technologie, die nur wiederbelebt werden muss. Was eigentlich schon eine sehr gute Idee mal gewesen ist. Mhm. Und die letzten 200 Jahre sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Aber wenn wir jetzt auf die ich sag mal, Verstärkung der Klimakrise blicken, in Richtung Wasserknappheit, in Richtung Nährstoffmangel. Wir sprechen ja auch vom Phosphor-Peak, so, dass alles irgendwann auch endlich ist und knapper wird. Dann sollten wir auf jeden Fall schauen, wie wir effizienter und schlanker mit unseren Ressourcen umgehen. Und das tut die heutige Sanitärversorgung nicht. Und der Ansatz, den wir fahren, der tut das auf jeden Fall.
Ich könnte das Thema noch unendlich breit reden. Ich finde es super spannend, da so reinzutauchen. Was macht ihr denn am Ende anders?
Als wer?
Als der Weg, wie standardisiert funktioniert.
Naja, also den Standardweg, den
als Goldeimer, ich glaube, das
genau, den habe ich ja schon einmal kurz gekennzeichnet. Na, du spülst, Kanalisation, Kläranlage, Klärschlamm, Verbrennung etc. Und wir versuchen eigentlich, einen Kreislauf zu schließen. Also zu sagen, du gehst auf Toilette, das ist immer noch identisch und ab dann verändert sich eigentlich alles. So, wir sammeln das ein, wir transportieren das an den Verwertungsort. So, da werden wir eben gewisse Standards fahren, wie so eine Kompostierung funktioniert. Dann wird aus menschlicher Kacke ein Humusdünger hergestellt, der in letzter Instanz landwirtschaftlich wiederverwendet wird. Das heißt, dafür da ist, um auch eine Nahrungsmittelsicherheit herzustellen, weil da eben sehr viele Nährstoffe drin enthalten sind, die Pflanzen zum Wachsen brauchen und eben auch eine Komposterde auf den Acker zurückkommt, die quasi auch wieder zurückgegeben wird. So, sonst extrahierst du ja eigentlich permanent, ne? Du pflanzt, du erntest, du haust ein bisschen Mineraldünger und so raus, aber der Humus an sich kommt ja nicht zurück aufs Feld. So, und das versuchen wir anders zu machen und sagen, so, wir müssen den Kreislauf wieder schließen.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Wenn ich das richtig vor Augen habe, macht ihr das nicht vor allem, ihr bietet auch Toiletten, jetzt fehlt mir doch echt das Wort. Wie heißen die Toiletten? Trockentoiletten.
Ja.
Für Kleingärtner an, was ich super smart finde.
Ja.
Aber ihr kommt ursprünglich aus diesem Festivalbereich.
Ja.
Kannst du sagen, wie viel in Masse das ist, was ihr da eingesammelt habt über die Jahre und wo ihr das ausgetragen habt und was der Effekt davon ist?
Boah, über die Jahre kann ich dir das nicht sagen. Wir sind ja immer noch klein. Also wir haben auch bewusst uns dafür entschieden, unsere Toilettenflotte, das sind so um die 100 Toiletten, die
Toilettenflotte,
die so 3-4 Monate im Jahr von Festival zu Festival fahren, dass wir die jetzt, wir haben die über die letzten 8-9 Jahre nicht groß erweitert. Warum, kommen wir vielleicht gleich noch zu?
Ja, wer liegt auf der Hand, warum?
Weil es rechtlich keine Sicherheit für uns gibt. Also in Deutschland sind Fäkalien von Menschen nur in Verbindung mit Wasser bekannt in der Rechtsprechung. So, wir sprechen da von einem Rechtsvakuum. Das heißt, das, was wir machen wollen, das Ganze zu kompostieren, ist rechtlich überhaupt nicht reguliert. Ist eine Grauzone. So, und bevor diese Grauzone nicht quasi reguliert ist, das heißt, wir auch offiziell außerhalb von Pilotprojekten und wissenschaftlichen Experimenten menschliche Fäkalien kompostieren dürfen, macht es überhaupt keinen Sinn, in eine Skalierung zu gehen.
Und um das zu verstehen, wenn es mit Wasser vermengt ist, kann ich es ausbringen?
Ja.
Und wenn es trocken ist, aber nicht?
Ja, der Klärschlamm, das ist ja letztlich das Ergebnis.
Ja, ja, genau. So, ne? Also den Klärschlamm kann ich ausbringen.
Ja.
Aber wenn es trocken ist aus einer Kompostiertoilette,
nicht. Nee. Darfst auch Schweinemist ungefiltert ausbringen, der jetzt menschlichen Fäkalien nicht sehr, also sehr ähnlich ist. Aber menschliche Fäkalien darfst du auch kompostiert nicht direkt ausbringen. So, es ist ein bisschen widersprüchlich. Das
ist ein total spannendes Thema, weil ich mich frage, also glaubst du, dass das etwas ist, was sich ändert?
Wir arbeiten dran, ja. Also wir versuchen mit vielen anderen MitstreiterInnen in Deutschland die Düngemittelverordnung zu novellieren, dass quasi auch menschliche Fäkalien, die zu Humusdünger verwertet wurden, in der Düngemittelverordnung aufgenommen werden als sogenannte Abfallschlüssel, sodass sich unterschiedliche Kompostierbetriebe auch für diesen Abfallschlüssel dann zertifizieren lassen können. Und dann hätte man eine Abgabestelle, die zum Beispiel auch andere Anbieter, ne, wie Dixi oder so heutige, schon bereits große existierende Mobiltoilettenanbieter ansteuern könnten, die dann sagen, ach cool, wir pumpen das nicht mehr ab aus unseren Dixi-Klos und bringen das dann in die nächste Kläranlage, sondern wir bringen das zur nächsten Verwertungsanlage. Und dann wird da wieder Humusdünger draus. Das ist eigentlich die langfristige Vision, dass es halt mehrere von solchen Standorten gibt, Recyclinghöfen, die die Biomasse aufnehmen, so wie man das halt auch mit Grünschnitt oder so kennt, und das in den Kreislauf zurückgeführt wird. Das ist die Idee. Und dafür versuchen wir, den Rechtsrahmen zu schaffen. So.
Recyclinghöfe.
Recyclinghöfe, sehr gutes Wort, ja.
Es ist, könnt ihr nutzen, ist okay. Ist geschenkt. Das ist total spannend, weil, also, das ist ein Thema, wie du es selber schon jetzt beschrieben hast, ist ja nicht ein Thema, mit dem man sich jeden Tag irgendwie beschäftigt. Umso spannender, dass euch von der Skalierung abhält, dass ihr nicht wisst, wo ihr es ausbringen könnt, obwohl es am Ende Sinn ergeben würde, deutlich mehr davon einzusammeln. Was glaubst du, was da möglich wäre? Also, wenn du sagst, ihr habt heute 100 Toiletten, was wäre möglich?
Also, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich mich mit den Zahlen genau beschäftigt habe, aber ich sag mal so, der größte Player im Mobiltoilettenmarkt ist ja schon Dixie Toy Toy und ich glaube, die haben um die 170.000 Mobiltoiletten. So, es gibt ja unfassbar viele Großveranstaltungen, Musikfestivals, Marathon, Stadtfeste in Deutschland, also alles, wo irgendwie temporär eine Toilette benötigt wird, die keinen Anschluss an die Kanalisation hat, da macht es Sinn. Und da hast du unfassbares Wachstumspotenzial, wenn du eine Rechtssicherheit hättest. Aber die muss halt erstmal geschaffen werden. So, und wir als gemeinnützige Organisation haben eins von unseren Tätigkeitsfeldern, das nennen wir der systemische Wandel, dass wir eben dafür lobbyieren, dass andere irgendwann auf den Zug aufspringen können, um das im großen Stil umzusetzen. Also wir planen selber für Goldeimer nicht eine Marktführerschaft in Trockentoiletten, sondern wir wollen eigentlich den Boden bereiten, damit andere irgendwann dazukommen können.
Das ist super spannend, das ist total verrückt. Wann war dir klar, dass dein Leben sich um Scheiße dreht? Wann hast du den Moment gehabt, wo dir das klar geworden ist?
In Retrospektive kann ich den Moment ganz gut beschreiben, aber damals wusste ich das natürlich nicht. Ne? Also
bitte.
Ich habe viele Jahre mich ehrenamtlich bei Viva Con Agua engagiert und bin dann irgendwann auch mal mit auf so einer Projektreise gewesen und da hat mich ein Durchfall erwischt.
Weißt du warum?
Naja, weil ich kontaminiertes Wasser getrunken habe oder...
Es gibt doch die goldene Regel, steer it, fry it, cook it.
Ja, aber wenn du irgendwo essen gehst, hast du das natürlich nicht so ganz in der Hand. Also mich hat es richtig erwischt, so, ne? Okay. Also wirklich komplett ausgeschaltet, dass ich die Reise auch frühzeitig abbrechen musste.
So schlimm.
Ja. Also wirklich dehydriert. Und das war irgendwie der Moment, wo ich auch gemerkt habe, so auf der Projektreise, da geht es gar nicht so sehr um Wasserprojekte. Das war mir vorher auch nicht so bewusst, sondern wir sprechen da mal vom sogenannten Wash-Komplex. Also Water, Sanitation and Hygiene. Das ist ein Dreiklang, den du brauchst, um eine gute Wasser- und Sanitärversorgung herzustellen. Und wir haben da eigentlich sehr viele Sanitärprojekte besucht. Und ich habe einfach so, ich sag mal, live und hautnah dies Problem von Open Defecation kennengelernt, also dass einfach gar keine öffentliche Toiletteninfrastruktur vorhanden war, Menschen einfach auch irgendwo ihr Geschäft verrichtet haben und vor allem die Fäkalien nicht sicher gesammelt wurden, sondern irgendwo gelandet sind. Und das landet dann natürlich irgendwann im Grundwasser oder wird über Vektoren wie Fliegen oder so ans Essen transportiert und dann sind die Keime halt im Umlauf. So, und da hat es mich, glaube ich, auch erwischt, so, weil ich glaube, einfach mein Magen jetzt auch nicht so reiseangepasst ist. Und da habe ich mir irgendwie Gedanken über die Toilette gemacht. Dachte, ey, das ist ja irgendwie echt spannend so, ne? Und habe dann meine Bachelorarbeit über kreislauforientierte Sanitärsysteme geschrieben, aber im Festival-Kontext eben so, weil mein damaliger Prof meinte, such dir mal ein Thema raus, was vielleicht auch ein bisschen greifbarer ist, wo vielleicht auch was Praxistaugliches danach draus entstehen kann und nicht immer irgend so ein Kram, der tausende Kilometer weit weg ist und so. Und so bin ich halt eben auf Festivals gekommen und habe mir da die Infrastruktur mal angeschaut und daraus ist dann Goldeimer entstanden, ja.
Das heißt, du hast dir dann irgendwann eine eigene Toilette zusammengezimmert, bist losgegangen, hast gesagt, hier, bitte?
Ja, es ist wirklich so richtig klassisch dumm, wie man so ein Startup aus der Garage irgendwie beschreibt. Ich saß halt abends mit Kumpels am Küchentisch und dann kam so eine E-Mail von der Uni reingeflattert. Es gibt einen Ideenwettbewerb. Morgen ist Einreichungsfrist. Dann haben wir einen Antrag gestellt, haben, glaube ich, 2.000-3.000 Euro für einen Prototypen bekommen, haben dann in einer Werkstatt ein paar Wochen zwei so Holztoiletten mit zwei linken Händen zusammengezimmert und sind 2 Monate mit einem alten VW-Transporter auf Festivals gefahren. Einfach nur mal, um zu gucken, wie das Konzept ankommt. So. Und dann ging das danach irgendwie weiter.
Also. Da hast du jetzt echt die Abkürzung genommen. Wenn du das in der Retrospektive betrachtest, von ich scheiß mir die Hacken voll, über ich baue die ersten zwei Toiletten zusammen, bis hin zu dem Punkt, wo ihr heute steht, dass ihr nicht nur Trockentoiletten macht, sondern auch Klopapier und dass ihr viele andere Projekte habt. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ihr habt den Windelwald. Ihr sitzt auch noch an einem was anderem, was mit Holzkohle zu tun hat und mit Kohle zu tun hat. Kannst du sagen, was so die wesentlichen Meilensteine dazwischen waren?
Also ich glaube schon, dieser Schritt von zwei Toiletten auf wir gründen ein Sozialunternehmen, innerhalb auch von Viva Con Aqua, die uns damals auch sehr viele Türen geöffnet haben zu Festivals, zu Geldgebern und so. Das war, glaube ich, so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann gekommen, dass wir irgendwann gemerkt haben, ah, scheiße, ey, wenn du 3 Monate lang Toiletten auf Festivals betreibst, da kannst du ja dich nicht 12 Monate lang drüber finanzieren. So, ne? Und Surprise. Da ist dann, ich glaube, der nächste Schritt war dann 3-4 Jahre später unser Klopapier, wofür heute, glaube ich, die meisten Leute Goldeimer kennen. Also viele verbinden uns gar nicht so sehr mit diesem Trockentoiletten auf Festival-Kontext, sondern eher mit dem Klopapier. Das ist ein nächster Schritt gewesen. Und ja, so hat sich das über die Zeit entwickelt. Ne? Irgendwann haben wir einen Online-Shop aufgebaut, weil wir gemerkt haben, Leute schreiben uns E-Mails und sagen, wir wollen das Klopapier kaufen, aber es gibt's bei mir im Handel nicht. Da haben wir halt einfach so, ja gut, dann machen wir halt einen Online-Shop und verschicken das. Und aus diesem Online-Shop sind dann eben weitere Produkte entstanden, so, ne? Campingtoiletten für Kleingärten, eine Einstreu, zu Corona-Zeiten dann eben auch Masken, die uns irgendwie über, also über Leben gehalten haben, weil in der Zeit die Festivals nicht stattgefunden haben. Und jetzt tatsächlich, also der für uns größte Meilenstein ist tatsächlich jetzt vor 1-2 Jahren gewesen, dass wir eine Genehmigung für eine eigene Kompostanlage bekommen haben. Also wir nach Finizio, einem Unternehmen aus Eberswalde, die schon die erste Trockentoiletten-Recycling-Anlage in Betrieb genommen haben, sind wir jetzt die zweiten in Deutschland, die so ein Pilotprojekt starten konnten. Und da wird die Biomasse jetzt hingebracht, verarbeitet und auch auf Feldversuchen wissenschaftlich begleitet und ist für uns die Grundlage eigentlich, um diesen systemischen Wandel wirklich voranzutreiben und diesen Rechtsrahmen zu verändern. Und die Jahre vorher, falls deine Frage jetzt darauf abzielt, was habt ihr in die Jahre sonst damit gemacht? Wir konnten das Material teilweise noch in so Klärschlamm-Kompostierungsanlagen bringen, aber wir haben auch sehr viel schon immer so kleine wissenschaftliche Versuche gemacht, wo wir immer so kurzfristige Genehmigungen für bekommen haben, dass es beprobt wurde und so. Aber jetzt so in dem Stil, dass wir da wirklich eine Annahmestelle haben, das ist eigentlich so für mich der größte Meilenstein.
Wie stelle ich mir so eine Annahmestelle vor?
Ach, das ist eigentlich ein zweistufiges Verfahren. So, du hast im ersten Schritt, ne, wir sammeln das ja, also wir nennen das Feststoffbehälter. Muss dir vorstellen, wie einfach eine Mülltonne. So, also ist es am Ende auch, die ein bisschen umfunktioniert ist. Da sammeln wir das Zeugs auf den Festivals drin. Das wird dann zu.
Warte, ganz kurz. Lass uns das mal ganz kurz nicht überspringen. Also wir haben die Trockentoilette. Mhm. Dann holt ihr das Zeug da raus, füllt es um in eine Tonne.
Nee, unter der Toilette steht eine Tonne.
Ah, okay, gecheckt.
So, genau. Und wenn die Tonne voll ist, wird sie rausgezogen. Nach dem Festival haben wir dann 40, 50, 60 solche Tonnen voll. Die werden zu unserem Verwertungsstandort gebracht. Dort werden sie als erstes in einen Hygienisierungscontainer gefüllt, der dann über mehrere Wochen das Material erstmal hygienisiert. Also du brauchst eine gewisse Temperatur, die über einen konstanten Zeitraum erreicht werden muss, dass ein Großteil der Keime einfach abgetötet wird. Und dann kommt es in einen halbautomatisierten Kompostierungscontainer, so wodurch eine Belüftung und eine konstante Rotation von der Biomasse, ein fertiger Kompost entsteht.
Der ist wie groß?
So ein Frachtschiffcontainer, 40 Fuß.
Okay, und da wird das dann quasi umgewandelt?
Ja.
Und wie lange dauert der Prozess?
Insgesamt 8 bis 12 Wochen.
Und dann?
Dann hast du fertige, fruchtbare Humuserde.
Und dann?
Dann kannst du die auf dem Acker ausbringen.
Ihr könntet die also rein theoretisch hinterher im Beutel abfüllen und im Baumarkt verkaufen?
Ja.
Das ist ja geil.
Dachte ich ja auch, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Ist ja voll cool. Dann können wir Umsätze generieren, indem wir die Toiletten betreiben. Und dann können wir ja noch Umsätze generieren, um das Material danach wieder zu verkaufen. So, also hätte ich damals gedacht, dass das alles so kompliziert und schwierig ist, dann hätte ich, glaube ich, nicht angefangen. Aber das ist, glaube ich, die Geschichte von vielen, dass man in Retrospektive sich fragt, was habe ich da eigentlich angefangen und gestartet. Aber jetzt hängen wir mit drin und jetzt wollen wir es halt auch wissen, so wie weit wir damit noch kommen.
Hast du es mal bereut?
Nee. Ja, aber
das hätte ich schon gesagt, das ist doch eine Lüge.
Also punktuell natürlich frage ich, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also ich erinnere mich immer noch an so einen Moment auf dem Splash, so großes Hip-Hop-Festival, wo ich nachts um 3 komplett durch hinter so einer Toilette stand und die Tonne gewechselt habe so und dachte, was mache ich hier eigentlich? Was, also für irgendwelche scheiß Rich Kids, ne, die sich irgendwie für 250 Euro so ein Festival-Ticket kaufen und hier danach ein Schlachtfeld hinterlassen mit irgendwie stehen gelassenen Zelten und Plastikmüll und Dosenbier und irgendwie die Gebüsche vollkotzen und ich stehe hier und tausch gerade einen Eimer voll Scheiße aus.
Ja, du wechselst ihre Scheiße.
Und wofür eigentlich so, ne? Also das, so Momente hatte ich auf jeden Fall, ne? Und ich glaube auch diese ganzen Auf und Abs, ne, mit Finanzierung und Stress und. Aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt, glaube ich, auf die letzten 12 Jahre sehr zufrieden zurückblicken und sagen, ich hätte nichts Besseres machen können.
Wie machst du in solchen Momenten weiter, wenn es so richtig, wenn du... Wir bleiben bei dem Moment, du stehst auf dem Splash hinter der Tonne, ziehst es da unten raus, denkst dir, Scheiße, was soll das? Was hält dich trotzdem am Laufen?
Das Team. Also wir sind ja eine gemeinnützige GmbH und wir gehen im Jahr mit fast 250 Leuten auf Festivaltour, die halt ehrenamtlich mit uns auf die Festivals fahren und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Das ist immer wieder eine krasse Motivation, einfach zu sehen, ey, da sind noch andere, ne? Der Benefit ist natürlich, du kriegst ein Festival-Ticket, aber du engagierst dich halt auch irgendwie, ne? Also wir machen ehrenamtliches Engagement möglich und dann haben wir auch noch ein Kernteam von heute 17 Leuten, die so Frustrationsmomente immer wieder mittragen und auch auffangen. So jeder von uns hat halt verschiedene Bereiche und ist punktuell mal abgefuckt, aber zum Glück selten gleichzeitig. So, das heißt, wenn es bei mir gerade mal frustrierend ist mit gewissen Themen, dann ist es bei anderen gerade total cool. So, und das gleicht sich dann irgendwie wieder aus. Plus eben natürlich irgendwie diese Gesamtidee, ne? Also zu sagen, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die keinen Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung haben. Das ist für mich wirklich so ein fundamentales Problem, was angegangen werden muss, was in die Öffentlichkeit getragen werden muss, wo Lösungen verarbeitet werden muss, wo für lobbyiert werden muss. Dass ich halt denke, so, okay, das könnte ich den Rest meines Lebens machen, weil das einfach ein super wichtiges Thema ist. Nicht nur aus einer ökologischen Perspektive, sondern eben auch aus einer gesundheitlichen Perspektive. Also es gibt super viele Menschen, die einfach an einem stinknormalen Durchfall sterben.
So. Ich hatte die Zahl vorhin im Kopf, also bei Kindern zwischen 0 und 5 ist irgendwie ganz besonders
gravierend. Ja, ist eine extrem hohe Zahl.
400.000?
Also an
ist brutal. 400.000?
Ich habe die Zahl gerade auch nicht im Kopf. Es ist auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich.
Das ist eine absurd hohe Zahl.
Und du hast halt, ne, Cholera-Fälle, Malnutrition, die ja auch Kinder in der Entwicklung behindern. Und all da spielt eigentlich Sanitärversorgung eine große Rolle. Und das ist für mich halt ein großer Antrieb, also nicht nur, dass wir weiter existieren, sondern dass wir halt auch wachsen und irgendwann halt auch substanzielle Summen in Auslandsprojekte stecken, wo das Geld eigentlich hingehört. Ne? Dass dort eben von dem Fall Open Defecation gar keine Sanitärversorgung oder mangelhafte, wir unseren kleinen Teil dazu beisteuern können, dass sich daran was ändert.
400.000, ich habe gerade eben kurz
400.000,
400.000, ja. Also es sind 400.000 Kinder unter 5 Jahren, die an Krankheiten durch mangelnde Sanitärversorgung jedes Jahr sterben. Und unsauberes Wasser ist da auch noch mit drin.
Ja.
Und 420 Millionen Menschen, die ihren Notdurft immer noch im Freien verrichten.
Ja, und das ist halt vermeidbar.
420 Millionen.
Ja, ist irre.
Wow, echt viel. Was ist auf dem Weg, den du jetzt ein paar Jahre hinter dir hast, was ist für dich selber das größte Learning, mit dem du rausgegangen bist?
Ich glaube, nicht zu viel drüber nachdenken. Also einfach mal loslaufen und machen und die Dinge passieren dann halt auch irgendwie. Also wir haben, ich glaube, im ersten Jahr haben wir mal so einen 5-Jahres-Plan oder so gemacht und den habe ich mir dann 5 Jahre später mal angeguckt. Und also wir gehen momentan eigentlich nur von Jahr zu Jahr, was so ganz konkrete operative Themen angeht. Wir haben so unsere Leitplanken, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, aber ich glaube, sehr viel ist auch einfach davon abhängig, was für Menschen du unterwegs begegnest, was für Zufälle entstehen und wie offen du halt auch für Veränderungen bist. Aber ansonsten, also ich bin da auch sehr, der Zufall treibt dich schon zu den richtigen Themen und zu den richtigen Leuten und hab da irgendwie ein großes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, dass das alles schon irgendwie so seine Richtigkeit hat. Also Dinge nicht erzwingen wollen.
Das bringt mich am Ende jetzt doch noch zu der philosophischen Frage, woher du dieses Selbstbewusstsein ziehst, dass das so ist.
Keine Ahnung.
Das ist die spannendste Frage von allen. Wirklich. Ich finde im Kern alle Sozialunternehmer, alle Sozialunternehmerinnen, mit denen ich rede, die ich kenne, läuft es immer auf die gleiche Frage drauf hinaus. Irgendwie haben die ein großes Selbstbewusstsein dafür, dass es schon werden wird. Es gibt ganz viele unterschiedliche Erklärungen, warum das so ist. Warum ist das bei dir so?
Ich glaube einfach an die Idee. Also ich bin ja, also ich habe mich jetzt nicht entschieden, und ich wollte ja nie ein Unternehmen gründen. So, das war nie der Plan. So, ich wollte nie ein Unternehmen gründen, um irgendwie Geld zu verdienen und dann Exit oder sowas zu machen. So, das Wort kannte ich vor 12 Jahren auch überhaupt nicht. Sondern ich fand die Idee einfach gut. So, und ich glaube, die Idee trägt, also mich trägt die auf jeden Fall. So, und ich glaube, und jetzt auf unser Thema gemünzt, so, ich glaube, die Gewissheit, die habe ich zu 100%, dass mein Job wird niemals abgeschafft werden können, weil die Leute werden immer auf Klo gehen. So, weißt du, also eine KI kann uns nicht abschaffen, das wird nicht passieren, so, du wirst, und na, also auch so dieses Thema, was ist, wenn jetzt andere Unternehmen auf den Markt drängen und auch, denke ich so, ja super, also es gibt noch genügend Menschen und Felder, wo eine Toilette eine Rolle spielen wird, uns wird schon nicht langweilig so, ne? Da müssen wir halt einfach kreativ bleiben und auf unseren Einfallsreichtum vertrauen und dann werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Daher kommt das vielleicht auch.
Ich habe noch 2 Fragen für dich. Die erste Frage ist, wenn ich dir einen Koffer mit 1 Million Euro auf den Tisch stelle, was machst du damit?
Also Stand jetzt würde ich, glaube ich, eine Armada an rechtskundigen Menschen einstellen, die man wirklich drauf ansetzen kann, diesen systemischen Wandel voranzutreiben und an der Rechtsprechung was zu ändern, weil das ist in Deutschland auf jeden Fall das, was uns in der Entwicklung am meisten behindert. Also die Nachfrage nach unserem Prinzip ist da, dass es wirtschaftlich sein kann auch, dass es ökologisch Sinn macht, ist sowieso klar. Wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass man sicheren hygienischen Kompost herstellen kann. Also eigentlich fehlt nur der Rechtsrahmen. So, und wenn der Rechtsrahmen geregelt wäre, dann wären die Türen auf jeden Fall sehr weit offen für eine Sanitärwende. So, und ich glaube, dann würde ich die Million gerade darauf verwenden.
Hört sich nach einem guten Plan an.
Trocken und langweilig, aber
ist gar wahrscheinlich nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es überhaupt nicht so trocken und langweilig. Ich finde, das ist eine ziemlich strategische und aus meiner Perspektive, nachdem ich jetzt besser verstanden habe, was ihr macht, eine total sinnvolle Antwort. Weil wenn das der Flaschenhals ist für euch, dass ihr es nicht ausbringen könnt wegen dieser Verordnung,
ja, naheliegend. Also wir brauchen natürlich für politische Veränderungen den gesellschaftlichen Rückenwind. Aber was ich halt häufig sage, ne, wir sind auf großen Veranstaltungen jetzt wie Hurricane oder Wacken auch erstmalig dieses Jahr gewesen. Und ich sage immer, es reicht, wenn 50.000 Menschen wissen, dass es Trockentoiletten gibt. Es ist vor Ort nicht notwendig, dass alle diese Toiletten benutzen. Also dieses Wissen im Kopf muss erstmal stattfinden. Und ich sage mal, für Zuspruch sorgen, dass Leute sagen, das ist eine gute Idee. Davon sollte es mehr geben. Aber wir werden keine riesengroßen Veränderungen und Transformationen sehen, indem wir noch und noch und noch mehr Toiletten bauen, solange dieser Rechtsrahmen nicht geklärt ist.
Na, guter Punkt. Letzte Frage. Mit welchem Song willst du den Podcast beenden?
Ich glaube, ich wünsche mir von Burnout Ost-West, Arbeit ist die wärmste Jacke.
Kenne ich nicht, umso gespannter bin ich es zu hören. Malte, danke dir für das schöne Gespräch.
Danke für die Einladung.
Der nächste Lifestyle-Held.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.